Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren, ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die Enthüllungen der sogenannten Panama Papers haben weltweit Politik und Justiz auf den Plan gerufen. In mehreren Staaten leiteten die Behörden Untersuchungen wegen der Briefkastenfirmen in Steueroasen ein. Heute wurde bekannt, dass auch zahlreiche deutsche Banken die Dienste der Wirtschaftskanzlei Mossack Fonseca in Panama nutzten. Mehrere Institute räumten ein, bei der Vermittlung von Briefkastenfirmen im Ausland geholfen zu haben. Diese Vorgänge seien aber rechtmäßig gewesen. Auch die Namen prominenter Deutscher tauchen in den Dokumenten auf.
Mossack Fonseca, die Kanzlei, über die heute viele reden, hat auch deutsche Kunden. Mehr als 1000 finden sich in den Unterlagen. Politiker sind keine dabei, einige wenige Prominente. Darunter Nico Rosberg, der deutsche Formel-1-Star. Seine Fahrerdienste für die Firma Mercedes werden über eine Offshore-Firma abgewickelt. Warum nur? Privatsache, heißt es. In den Daten taucht auch der legendäre Werner Maus auf, einst Agent fürs Bundeskriminalamt. Dazu ein Pass mit Tarnname, Verbindungen zu 12 Firmen, die teilweise Immobilien verschleiern. Maus betont, alles sei legal. Eine Briefkastenfirma ist per se nicht strafbar. Aber Steuerfahnder sehen einen Anfangsverdacht.
Das Besondere ist ja, dass man eine Briefkastenfirma nicht macht, um dann hinterher brav und ordentlich Steuern zu bezahlen, sondern die Funktion einer Briefkastenfirma ist ja, Dinge zu verschleiern.
Die deutschen Banken sind eifrige Helfer im Offshore-Geschäft. Von einigen wusste man es bereits, von anderen nicht. Insgesamt 14 deutsche Banken haben in Zusammenarbeit mit Mossack Fonseca mehr als 1200 Firmen gegründet oder verwaltet. Darunter die Deutsche Bank, die Commerzbank, die Bayern LB, die UBS und die Berenberg Bank. Alle sagen, sie hätten sich an Gesetze gehalten. Nordrhein-Westfalen will die Banken mit schärferen Gesetzen zur Rechenschaft ziehen.
Wir haben bislang die rechtliche Grundlage in Deutschland nicht, eine Bank zu verfolgen, wenn nicht bewiesen ist, dass die Geschäftsführung der Bank wissend und wollend den Missbrauch oder die Gesetzesübertretung angeordnet hat.
Steuerbehörden haben bereits vor einem Jahr einen kleinen Teil der Daten aufgekauft. Nun prüfen sie, wie legal die Geschäfte sind. Drei Banken haben sich bereits mit den Behörden auf Bußgelder geeinigt.
Auch in Deutschland haben die Enthüllungen die Diskussion über dubiose Geldgeschäfte neu entfacht. Bundeswirtschaftsminister Gabriel forderte ein härteres Vorgehen gegen Steuerflucht und Geldwäsche. Sein Parteikollege Justizminister Maas pocht auf schärfere Gesetze. So müsse ein Transparenzregister Aufschluss über die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen geben, sagte er dem Rechercheverbund von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR. Auch Finanzminister Schäuble kündigte zusätzliche Initiativen an, um mehr gegen Steuervermeidung zu tun.
Auch der Bankenstandort Frankfurt ist im Fokus der Panama-Papiere. Dass Institute und Kunden aus Deutschland genannt werden, überrascht in Berlin angesichts der Masse an Daten niemanden. Der Finanzminister reagiert am frühen Abend.
Wir haben eine globale Wirtschaft, wir haben globale Finanzmärkte. Aber wir sehen natürlich immer wieder, dass solche Möglichkeiten massenhaft missbraucht werden. Und deswegen noch einmal, auch wenn es nicht überraschend ist, es hilft uns, es verstärkt den Druck, Missstände abzustellen.
Das ist der Opposition deutlich zu kurz gesprungen. Von Tatenlosigkeit der Regierung spricht die Linkspartei. Dass große Institute wie die Deutsche Bank heute mitteilen, auch bei Geschäften mit Briefkastenfirmen Recht und Gesetz beachtet zu haben, geißeln die Grünen.
Natürlich wissen die Banken, dass sie da mit schmutzigem Geld zu tun haben. Sie haben indirekt damit zu tun und jetzt tun sie so, als wüssten sie es nicht. Sie sollten sich endlich ehrlich machen und dazu stehen, dass sie Teil einer Kette von schmutzigen Geschäftemachern sind.
Vertreter der Finanzbehörden erkennen in den Panama-Papieren ein Dickicht aus systematischer Steuervermeidung, für Fahnder oft undurchschaubar. Ein Beleg für die SPD, dass die Politik es Hinweisgebern aus der Finanzbranche einfacher machen müsse.
Was wir national tun können, ist nochmal den Whistleblower-Schutz anzugehen. Das ist in dieser Legislaturperiode bisher im Koalitionspartner gescheitert, aber es bleibt ein großes Anliegen der SPD.
Banken per Gesetz zu mehr Transparenz verpflichten will derweil der Justizminister.
Die Rolle deutscher Banken in den Veröffentlichungen wirft ein Schlaglicht auf ein Katz-und-Maus-Spiel. Unternehmen, die mit Strategien zur Steuervermeidung viel Geld verdienen, ist allein mit Gesetzen schwer beizukommen. Deshalb sind die Veröffentlichungen von Geheimpapieren im Berliner Politikbetrieb durchaus willkommen.
In Island ist es aufgrund der Veröffentlichungen des Recherchenetzwerks zu Protesten gekommen. Am Abend forderten hunderte Demonstranten in der Hauptstadt Reykjavik den Rücktritt von Ministerpräsident Gunnlaugsson. Die Panama Papers stellen eine Verbindung zwischen Gunnlaugsson und dessen Frau mit einer Briefkastenfirma auf den britischen Jungferninseln her. Dorthin sollen Millionen Dollar geflossen sein. Die Opposition hat einen Misstrauensantrag gestellt. Eine Dokumentation mit dem Titel Panama Papers im Schattenreich der Offshore-Firmen zeigt das erste heute um 23.20 Uhr. Auf tagesschau.de finden Sie ausführliche Berichte, Hintergründe und Interviews zum Thema. In einem Multimedia-Dossier beleuchten wir die bisherigen Erkenntnisse aus dem Datenleck. Außerdem erklären wir, wie Briefkastenfirmen operieren. Gut zwei Wochen nach Inkrafttreten des Flüchtlingsabkommens von EU und Türkei werden die Vereinbarungen umgesetzt. Am Morgen wurden mehr als 200 Menschen von den griechischen Inseln zurück in die Türkei gebracht. Sie waren illegal über die Ägäis nach Griechenland eingereist. Wer auf diesem Weg in die EU kommt, kann laut Abkommen zwangsweise in die Türkei zurückgeschickt werden, wenn er keinen Asylantrag stellt oder wenn dieser abgelehnt wird.
Es war eine Aktion, die noch vor Sonnenaufgang begann. 136 Menschen, die meisten aus Pakistan, mussten Griechenland verlassen. Sie hatten keinen Asylantrag gestellt. So will es das EU-Türkei-Abkommen. Menschenrechtsorganisationen kritisieren diese Rückführungen, auch weil die Türkei kein sicheres Land für Flüchtlinge sei.
Es ist höchst illegal. Es handelt sich hier um Massenabschiebungen und das ist nicht erlaubt unter den Genfer Konventionen, auch nicht unter den Europäischen Flüchtlingskonventionen. Das heißt, die EU macht hier bewusst etwas, was verboten ist und das kritisieren wir natürlich sehr heftig, sehr unmenschlich.
Im Flüchtlingslager Moria sollen die meisten Flüchtlinge mittlerweile einen Asylantrag gestellt haben. Sie sehen es als ihre letzte Chance, nicht zurück in die Türkei zu müssen. Im Schnellverfahren sollen diese Anträge geprüft werden. Noch fehlt dafür das Personal, doch die griechische Regierung gibt sich zuversichtlich. Wir haben in der Vereinbarung darauf bestanden, dass von Fall zu Fall untersucht werden muss. Wir haben mit dem Gesetz die Dienststelle für Asylpolitik verstärkt, damit sie diese Möglichkeit hat, jeden einzelnen Fall zu untersuchen. Begleitet wurde die Aktion am Morgen nur von kleinen Protesten einzelner Aktivisten. Die Rückführung heute verlief geräuschlos ab. Die Griechen konnten beweisen, wir können das. Doch die eigentliche Arbeit beginnt erst jetzt. Tausende Asylanträge müssen geprüft werden. Und somit wird sich in den kommenden Wochen entscheiden, ob das Abkommen zwischen EU und der Türkei den Praxistest besteht.
Nach der Ankunft der Fähren im Hafen der türkischen Stadt Dikili brachten Sicherheitsbeamte die mehr als 200 Männer und Frauen in sogenannte Registrierzentren. Schutzsuchende, die nicht aus Syrien stammen, sollen nun in ihre Heimatländer abgeschoben werden.
Polizeihubschrauber über der Ägäis. Die Türkei begleitet die Ankunft zweier Fähren im Hafen von Dikili mit einem massiven Aufgebot an Sicherheitskräften. Einzeln verlassen die Migranten die Boote, begleitet von Polizisten. Teilweise werden sie regelrecht abgeführt. Die Behörden hatten Widerstand erwartet. Doch am Tag 1 der Rückführung läuft alles ruhig. Der zuständige Gouverneur der Küstenregion Izmir erklärt, was nun mit den Flüchtlingen geschehen soll. Nach der Ankunft im Hafen und einer ersten Versorgung werden die Flüchtlinge gemäß des internationalen Rechts in Rückführungszentren gebracht und von dort in ihre Heimatländer geschickt. In Ankara macht der türkische Staatspräsident Erdogan zum Start des Rückführungsprogramms deutlich, wie großzügig aus seiner Sicht die Türkei im Gegensatz zu Europa bei der Aufnahme von Flüchtlingen sei. Wir haben für 3 Millionen Menschen unsere Arme geöffnet. Und es ist ganz eindeutig, wer nun versucht, diese Menschen so weit wie möglich auf Abstand zu halten. Syrer haben in der Türkei ein Bleiberecht, solange der Bürgerkrieg in ihrem Land andauert. Das Rückführungsabkommen mit der EU soll auch den Menschenschmuggel an der Ägäis eindämmen, indem es Migranten davon abschreckt, weiterhin zu versuchen, mit Schleppern nach Europa zu gelangen. Doch noch immer stoppt die türkische Küstenwache fast täglich Menschen auf Schlauchbooten Richtung Griechenland. Und die türkische Schleppermafia sucht nach immer neuen Wegen, um die illegale Einreise in die EU zu organisieren. Denn erst wenn der Bürgerkrieg in Syrien wirklich zu Ende ist, nimmt auch die Flüchtlingsbewegung Richtung Europa ab, mahnte heute der Bürgermeister der Hafenstadt Dikili.
Inzwischen sind in Deutschland die ersten syrischen Flüchtlinge im Rahmen des EU-Abkommens mit der Türkei eingetroffen. Mehr als 30 landeten heute in Hannover und wurden anschließend mit Bussen in das ehemalige Grenzdurchgangslager Friedland bei Göttingen gebracht. Dort werden sie 2 Wochen bleiben, um dann auf andere niedersächsische Kommunen verteilt zu werden. Insgesamt will die Bundesrepublik 15.000 syrische Flüchtlinge direkt aus der Türkei aufnehmen.
Neben der Bundesrepublik haben sich bislang nur wenige weitere EU-Staaten bereit erklärt, syrische Flüchtlinge aufzunehmen. Im Rahmen des Abkommens mit der Türkei sollen insgesamt bis zu 72.000 Syrer in der Europäischen Union verteilt werden.
Tag 1 der sogenannten Rückführung. Grenzschützer der europäischen Frontex-Agentur bringen die ersten Flüchtlinge zurück in die Türkei. Damit beginnt ein komplizierter Tauschhandel. Alle Flüchtlinge, die seit dem 20. März unrechtmäßig an der griechischen Küste gelandet sind, sie werden in die Türkei zurückgeschickt. Für jeden abgeschobenen Syrer darf dann ein anderer, bereits in der Türkei registrierter Flüchtling auf legalem Weg in die EU einreisen. Lange hat die EU um das Rückführungsabkommen gerungen. Eine gerechte Verteilung der Flüchtlinge hatte Deutschland zunächst gefordert, ohne Erfolg. Einige Länder weigern sich auch jetzt noch hartnäckig, syrischen Bürgerkriegsflüchtlingen eine neue Heimat zu geben. Deutschland ist bereit, 15.000 Syrer direkt aus der Türkei aufzunehmen. Daneben wollen offenbar bisher nur die Niederlande, Frankreich, Finnland und voraussichtlich auch Portugal von Anfang an mitmachen. Den Deal mit der Türkei, den hat vor allem Deutschland vorangetrieben. Der Kompromiss, so sagen Kritiker jetzt, er wurde teuer erkauft mit Milliardenzahlungen an Ankara und Einreiseerleichterungen für türkische Bürger. Ziel der Vereinbarung ist die von Schleuserbanden organisierte massenhafte illegale Einreise in die EU. Sie soll unterbunden werden. Die Menschen sollen abgeschreckt werden, in untauglichen Booten die gefährliche, oft tödliche Reise über das Mittelmeer zu wagen.
Trotz internationaler Appelle halten die Gefechte in der Südkaukasusregion Bergkarabach zwischen Armenien und Aserbaidschan weiter an. Seit dem Wochenende starben bei den Kämpfen mindestens 38 Menschen. Aserbaidschan versetzte seine Armee in Gefechtsbereitschaft und drohte mit vernichtenden Schlägen. Armenien warnte vor einer weiteren Eskalation der Lage. Beide Staaten streiten seit Jahrzehnten um die Region. Ein seit 1994 geltender Waffenstillstand wird immer wieder gebrochen. In Sachsen-Anhalt haben die Spitzen von CDU, SPD und Grünen ihre Koalitionsverhandlungen begonnen. Ministerpräsident Haseloff sagte nach dem halbstündigen Treffen in Magdeburg, es gebe keine unüberwindbaren Hindernisse. Bis Ende des Monats soll nun eine Koalitionsvereinbarung erarbeitet werden. Haseloffs schwarz-rotes Bündnis hatte bei der Wahl vor 3 Wochen seine Mehrheit verloren. Wegen des starken Abschneidens der rechtspopulistischen AfD braucht der CDU-Politiker nun auch die Grünen, um eine stabile Regierung bilden zu können.
Mit einer Trauerfeier im Auswärtigen Amt haben Politiker und Diplomaten heute Abschied von Guido Westerwelle genommen. Außenminister Steinmeier würdigte seinen Vorgänger als einen sensiblen Menschen. Er habe das Auf und Ab in der Politik erlebt wie kaum ein anderer. Der ehemalige FDP-Vorsitzende war am 18. März im Alter von 54 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung gestorben. Vergangenen Samstag wurde Westerwelle in Köln bestattet.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 5. April.
Tiefausläufer bringen dem Westen und Nordwesten Regenwolken und kühlere Luft. Der Osten und Südosten profitiert noch von Hochdruckeinfluss. Hier ist es in der Nacht oft trocken, sonst sind ein paar Schauer unterwegs. Morgen gibt es im Westen und Nordwesten zum Teil kräftigen Regen. Im Osten und Südosten häufig Sonnenschein. Hier am Nachmittag örtlich Schauer oder Gewitter. Heute Nacht kühlt es ab auf Werte zwischen 11 und 4 Grad. Morgen in der Westhälfte 11 bis 17, nach Osten hin 18 bis 25 Grad. Am Mittwoch anfangs in Alpennähe, später im Nordwesten Regen, sonst mal Sonne, mal Wolken und einzelne Schauer. Am Donnerstag wechselhaft, dabei im Bergland auch Schnee. Freitag im Südosten Regen oder Schnee, sonst teils Sonne, teils Wolken und einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder um 22.50 Uhr. Karin Mioska hat dann diese Tagesthemen für Sie. Panama Papers, die Spur nach Deutschland sowie Dealer, Diebe und Delikte. Warum bekommt Berlin seine Kriminalität nicht in den Griff? Fragen dazu an den regierenden Bürgermeister Michael Müller. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.